Gesund arbeiten, der BGM-Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund arbeiten, der BGM-Talk. Ich bin Julia, Physiotherapeutin und betriebliche Gesundheitsmanagerin. Heute sprechen wir über eine Frage, die über Erfolg oder Misserfolg eines Gesundheitsprojektes entscheiden kann. Und zwar, wie sieht eine wirklich gute Mitarbeiterbefragung im betrieblichen Management aus?
Ja, hallo Julia und hallo an alle, die uns zuhören. Ich bin Ingo und ich bin Arbeitsmediziner. Eine schlechte Befragung kann mehr kaputt machen als gar keine. Nämlich dann, wenn Beschäftigte offen antworten und anschließend nichts passiert. Dann lautet die Botschaft: Wir haben euch zwar gefragt, aber eure Antwort interessiert uns gar nicht.
Genau. Und die andere Variante ist, dass Unternehmen erst gar nicht fragen, sondern gleich mit Maßnahmen starten. Es gibt wieder die typischen Äpfel, also den Obstkorb, einen Rückenkurs am Mittwoch um 16 Uhr und eine Achtsamkeits-App. Und danach wundert man sich dann, warum keiner mitmacht.
Ja, vielleicht, weil das eigentliche Problem gar nicht der fehlende Apfel ist, sondern die chaotische Dienstplanung, ständige Unterbrechungen oder eine Führungskraft, die schon ganz früh morgens schlechte Laune verteilt.
Ja, unser Grundsatz dazu lautet: Erst verstehen, dann verändern. Eine Mitarbeiterbefragung ist kein Wunschkonzert und kein Diagnosetest. Sie macht einfach Belastungen, Ressourcen und Handlungsfelder sichtbar.
Ja, und wir klären gleich auch eine wichtige Grenze. Eine freiwillige BGM-Befragung ist nicht automatisch dasselbe wie die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Das kann man zwar verbinden, man muss es aber fachlich sauber planen.
Genau. Und bevor die erste Frage formuliert wird, sollte man sich erstmal ein Ziel setzen. Also ein Ziel sollte feststehen. Sonst entsteht ein bunter Fragebogen, der alles etwas abfragt, aber keine klare Entscheidung ermöglicht.
Die erste Planungsfrage lautet deshalb: Was wollen wir nach der Auswertung besser wissen als vorher? Möchten wir Arbeitsbedingungen beurteilen? Belastungsschwerpunkte zwischen Tätigkeitsbereichen erkennen, Ressourcen sichtbar machen oder Interesse an konkreten Gesundheitsangeboten ermitteln?
Meist ist dabei die Antwort eine Kombination in der richtigen Reihenfolge. Zuerst geht es meistens um die Arbeit und danach dann um unterstützende Angebote. Dabei repariert ein Stressseminar keine unrealistische Personalplanung.
Genau, das ist ein zentraler Punkt, Julia. Verhältnisprävention kommt vor Verhaltensprävention. Vereinfacht gesagt, zuerst schauen wir, ob die Straße voller Schlaglöcher ist und danach erklären wir den Beschäftigten, wie sie besonders geschickt darum herumfahren.
Ja, danke Ingo für das schöne Bild. Da kann man sich einfach ein bisschen was drunter vorstellen. Eine gute Befragung beantwortet daher drei Fragen. Erstens, was belastet uns? Zweitens, was hält uns gesund und leistungsfähig? Und drittens, was sollten wir konkret verändern?
Genau, und das ist ganz wichtig. Eine gute Befragung beurteilt weder den Charakter noch die psychische Verfassung der einzelnen Befragten. Bei der sogenannten psychischen Belastung betrachten wir nicht den einzelnen Mitarbeiter, sondern wir betrachten Arbeitsaufgaben, Organisation, Arbeitszeit, soziale Beziehungen im Team, Arbeitsmittel und die Arbeitsumgebung.
Ja, um das mal an einem Beispiel zu nennen, wir wollen nicht wissen, sind Sie belastbar, sondern können Sie Ihre Arbeitsmenge in der verfügbaren Zeit bewältigen? Oder nicht, sind Sie ein Teamplayer, sondern erhalten Sie im Team die Unterstützung, die Sie für Ihre Arbeit benötigen? Ja, dazu gibt's sogenannte 7 goldene Regeln. Ich fange jetzt mal mit der Regel 1 an, und zwar lautet die folgendermaßen: Die Befragung braucht einen klaren Auftrag. Geschäftsführung, Führungskräfte, Interessenvertretung, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin oder Betriebsmedizin und Datenschutz sollten frühzeitig beteiligt werden.
Regel 2. Freiwilligkeit und Datenschutz müssen glaubwürdig sein. Beschäftigte müssen wissen, wer Daten erhebt, wer sie auswertet, wofür sie verwendet werden und welche Ergebnisse dann am Ende auch veröffentlicht werden.
Ja, und dabei bitte nicht leichtfertig vollständig anonym versprechen, wenn das Umfragetool E-Mail-Adressen, Gerätekennungen oder individuelle Links speichert. Das muss technisch und organisatorisch stimmen.
Regel 3. Keine Auswertung winziger Gruppen. Wenn in einer Abteilung nur 3 Personen arbeiten und gleichzeitig Alter, Funktion, Betriebs- und Betriebszugehörigkeit abgefragt werden, kann man Antworten möglicherweise direkt zuordnen. Deshalb müssen Mindestgrößen für Ergebnisgruppen schon vorher festgelegt werden.
Dann Regel 4. Die Umfragung sollte kurz, verständlich und mobil nutzbar sein. Dabei sind so ungefähr 10 Minuten ein guter Zielwert. Lieber 25 klare Fragen als 70, bei denen die Hälfte aussteigt.
Regel 5. Eine einheitliche Antwortskala verwenden. Zum Beispiel trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft teils zu oder trifft völlig zu. Das erleichtert den Beschäftigten die Orientierung und später die Auswertung.
Ja, Regel 6. Wo immer möglich, erprobte Instrumente oder wissenschaftlich geprüfte Fragen nutzen. Selbst erfundene Fragen klingen oft gut, messen aber manchmal 2 Dinge gleichzeitig oder legen die gewünschte Antwort schon nahe.
Genau. Und Regel 7 ist die wichtigste. Vor dem Start muss geklärt werden, was nach der Befragung passiert. Wer wertet aus? Wer priorisiert? Wann werden die Ergebnisse vorgestellt? Und wer entscheidet dann über die Maßnahmen und wer prüft ihre Wirkung?
Okay, alles schön und gut, Ingo. Jetzt wollen wir mal einen Fragebogen gemeinsam aufbauen. Ich würde dabei mit einem kurzen Einleitungstext beginnen. Zum Beispiel, warum führen wir die Befragung durch? Wie lange dauert sie? Ist die Teilnahme freiwillig? Wie wird Vertraulichkeit geschützt? Wann gibt es Ergebnisse?
Danach folgen wenige Strukturfragen. Tätigkeitsbereich, Arbeitszeitmodell, Schichtarbeit, überwiegender Arbeitsort, Alter, Geschlecht und Betriebszugehörigkeit gehören nur hinein, wenn sie unbedingt notwendig sind und die Anonymität nicht gefährden.
Ja, dann würde ich zum Inhaltsblock kommen. Und zwar geht es da dann um die Arbeitsaufgabe und den Handlungsspielraum. Mögliche Aussagen wären: Mir ist klar, was von mir erwartet wird. Ich kann meine Arbeit in der verfügbaren Zeit in guter Qualität erledigen. Ich habe ausreichenden Einfluss darauf, wie ich meine Aufgaben bearbeite. Meine Fähigkeiten werden bei der Arbeit sinnvoll eingesetzt.
Damit erfassen wir nicht nur Belastungen, sondern auch Ressourcen. Wer nur nach Problemen fragt, erzeugt ein verzerrtes Bild. Handlungsspielraum, Sinn, Anerkennung und soziale Unterstützung können Belastungen abpuffern.
Okay, dann kommen wir zum zweiten inhaltlichen Block. Der betrifft jetzt die Arbeitsorganisation und die Arbeitszeit. Fragen wären hier zum Beispiel: Meine Arbeit wird selten durch vermeidbare Störungen unterbrochen. Die personelle Besetzung passt in der Regel zum Arbeitsaufkommen. Dienstpläne und Arbeitszeiten sind ausreichend vorhersehbar. Ich kann meine Pausen tatsächlich nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Bereichen funktioniert zuverlässig.
Und diese Fragen sind ergiebiger als eine Frage wie: Wie gestresst sind Sie? Für Verbesserungen brauchen wir den Hebel dahinter. Zeitdruck, Unterbrechungen, unklare Zuständigkeiten, Konflikte oder fehlende Erholung.
Okay, dann kommen wir zum Block 3. Dabei geht es jetzt um die Führung und die Zusammenarbeit. Hier könnten wir Folgendes fragen. Ich erhalte die Informationen, die ich für meine Arbeit benötige. Probleme können in meinem Team offen angesprochen werden. Meine Führungskraft behandelt Beschäftigte respektvoll. Ich erhalte hilfreiche Rückmeldungen zu meiner Arbeit. Bei Fehlern suchen wir nach Lösungen statt nach Schuldigen.
Eine gute Fehlerkultur ist nämlich für Sicherheit und Qualität wichtig. Fragen zur Führung sollten aber nur bei ausreichend vielen Antworten ausgewertet werden, sonst droht halt die bekannte Rückverfolgbarkeit.
Okay, dann kommen wir noch zum vierten inhaltlichen Block, und zwar zur körperlichen Arbeitssituation. Hier sollte man unbedingt nach Tätigkeit unterscheiden. In der Verwaltung geht es hier eher um langes Sitzen, Bildschirmarbeit und fehlenden Haltungswechsel. In Pflege, Logistik oder Produktion eher um Heben, Tragen, Zwangshaltungen, repetitive Bewegungen oder lange Stehen.
Gute Fragen wären hier: Kann ich meine Körperhaltung während der Arbeit ausreichend wechseln? Arbeitsmittel und Arbeitsplatz unterstützen mich bei einer ergonomischen Arbeitsweise. Körperlich schwere Aufgaben können wir mit geeigneten Hilfsmitteln durchführen. Nach der Arbeit fühle ich mich durch die körperlichen Anforderungen häufig stark erschöpft.
Und dabei könnte man jetzt die Beschwerden ergänzend abfragen. Aber zurückhaltend und zweckgebunden. Statt einer halben Anamnese reicht gegebenenfalls eine grobe Frage. Und ganz wichtig, die Befragung ersetzt weder eine Untersuchung noch die Diagnostik. Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau. Individuelle Gesundheitsdaten sind nämlich besonders sensibel. Für die betriebliche Gestaltung ist viel häufiger entscheidend, welche Arbeitsbedingungen Beschwerden überhaupt begünstigt. Und nicht, welche Diagnose die einzelne Person hat.
Okay, dann zum Block 5. Da geht's jetzt um Erholung und die Gesundheitskultur. Fragen hierzu wären: Ich kann meine Pausen erholsam gestalten. Nach Feierabend gelingt es mir meistens, von der Arbeit abzuschalten. Gesundheit wird in unserem Betrieb bei Entscheidungen tatsächlich berücksichtigt. Es ist akzeptiert, bei Überlastung frühzeitig Unterstützung anzusprechen.
Wichtig: Eine einzelne Antwort zum Abschalten ist kein Burnout-Test. Sie ist ein Hinweis, den man zusammen mit Arbeitszeit, Erreichbarkeit, Arbeitsmenge und Erholungsmöglichkeiten betrachten muss.
Und erst jetzt würde der Block kommen: Interessen und Ideen. Also jetzt geht's quasi um welche Unterstützung besonders hilfreich wäre. Dann könnten Optionen folgen wie zum Beispiel die ergonomische Beratung, die Bewegungsangebote, Führungskräftetraining, Verbesserung der Pausenräume, eine gesündere Verpflegung, Stressbewältigung, Schlaf und Schichtarbeit oder digitale Angebote.
Ich würde dann auch immer ergänzen: Welche Veränderung Ihrer Arbeitsbedingungen würde Ihre Gesundheit und Ihre Leistungsfähigkeit am stärksten verbessern? Das ist nämlich oft die wertvollste offene Frage des gesamten Bogens.
Ja, Ingo, jetzt haben wir ja schon mal einen guten Fragebogen eigentlich erstellt. Und es gibt ja wie immer typische Fehler. Lass uns doch da mal ein paar Fehler sammeln. Okay. Fehler Nummer 1 wären Doppelfragen. Wie: Meine Führungskraft informiert und unterstützt mich gut. Und was kreuze ich an, wenn sie gut informiert, aber nicht unterstützt?
Ja, Fehler 2 sind suggestive Fragen. Finden Sie nicht auch, dass ein Yogakurs eine gute Idee wäre? Damit misst man dann eher Höflichkeit als den tatsächlichen Bedarf.
Ja, der Fehler 3 wären zu viele Freitextfelder. Freitext ist wertvoll, aber anstrengend und schwer systematisch auszuwerten. 2 oder 3 gezielte offene Fragen reichen meistens.
Fehler 4: Maßnahmen schon vorgeben, bevor die Ursachen klar sind. Wenn viele Beschäftigte erschöpft sind, kann ein Resilienztraining hilfreich sein. Es kann aber auch sein, dass Schichtfolgen, Personalmangel oder ständige Erreichbarkeit verändert werden müssen.
Ja, der Fehler 5 wäre Äpfel mit Birnen vergleichen. Also die Verwaltung mit dem Außendienst, die Pflege mit der Produktion, die haben einfach alle unterschiedliche Bedingungen. Deshalb sollten Ergebnisse nach vergleichbaren Tätigkeiten oder Arbeitsbereichen ausgewertet werden, sofern eben wieder die Gruppen groß genug sind.
Fehler 6. Zufriedenheit mit Gesundheit verwechseln. Menschen können mit ungünstigen Bedingungen zufrieden sein, ganz einfach, weil sie sich daran gewöhnt haben. Umgekehrt kann Kritik ein Zeichen hoher Qualitätsansprüche sein. Deshalb brauchen wir konkrete Fragen zu realen Arbeitsbedingungen.
Ja, und dann noch der letzte Fehler, der Fehler Nummer 7. Die Befragung als einmaliges Event betrachten. BGM ist kein Feuerwerk, sondern ein Kreislauf. Der Kreislauf ist immer analysieren, Maßnahmen planen, umsetzen, Wirkung prüfen und dann nachsteuern. Und dann geht's wieder von vorne los.
Okay, Julia, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben einen guten Fragebogen. Nun, wie bringen wir ihn denn zu den Menschen?
Ja, meiner Meinung nach ist wie immer das Wichtigste die Kommunikation. Die Einladung sollte nicht nur per Rundmail kommen. Führungskräfte sollten das Vorhaben in Teams ankündigen, ohne Druck auszuüben. Beschäftige ohne eigenen PC brauchen während der Arbeitszeit einen gleichwertigen Zugang, digital oder auf Papier.
Die Bearbeitung gehört auch in die Arbeitszeit. 10 Minuten für eine Befragung, die Arbeitsbedingungen verbessern soll, sind keine Privatangelegenheit.
Und dann wäre noch hilfreich ein klarer Zeitraum von zum Beispiel 2 Wochen. Dann eine freundliche Erinnerung und vielleicht auch noch eine neutrale Ansprechperson für Rückfragen. Eine laufende Teilnahmequote kann motivieren, aber ohne einzelne Bereiche öffentlich an den Pranger zu stellen.
Und keine Belohnung, die Zweifel an der Freiwilligkeit weckt. Ein gemeinsames Dankeschön ist okay, aber niemand sollte das Gefühl haben, seine Gesundheitsangaben gegen einen Einkaufsgutschein einzutauschen.
Ja, leider wird genau das oft gemacht. Nehmen Sie an der Umfrage teil und dann gibt es einen Tankgutschein. Ja, entscheidend für die nächste Befragung ist ohnehin nicht das Gewinnspiel, sondern die Erfahrung. Beim letzten Mal wurde zugehört und etwas verändert.
Okay, der Fragebogen ist jetzt geschlossen, die Befragung ist abgeschlossen, wir haben den Fragebogen ausgewertet, jetzt kommt der wichtigste Teil. Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet. Was läuft gut? Wo liegen deutliche Belastungsschwerpunkte? Welche Unterschiede gibt es zwischen Tätigkeitsgruppen?
Ja, und dann sollten die Beschäftigten an der Interpretation beteiligt werden. Ein Prozentwert erklärt noch lange nicht das Warum. Workshops klären. Was steckt dahinter? Welche Lösung ist realistisch? Was geht kurzfristig? Was braucht Zeit?
Maßnahmen sollten immer nach Wirkung und Umsetzbarkeit priorisiert werden. Sichtbare Sofortmaßnahmen schaffen Vertrauen. Und strukturelle Themen dürfen trotzdem nicht verschwinden.
Und bitte transparent zurückmelden. Zum Beispiel, das habt ihr uns gesagt, das haben wir verstanden, das setzen wir jetzt um. Dafür brauchen wir länger. Und diesen Wunsch können wir aus diesen Gründen nicht erfüllen. Auch ein ehrliches Nein ist besser als Schweigen.
Schließlich braucht jede Maßnahme auch eine Verantwortung. Sie braucht einen Termin und sie braucht ein Prüfkriterium. Sonst bleibt, wir verbessern die Kommunikation, nur ein schöner Satz. Besser wäre monatliches Teambriefing, klare Übergaberegeln und nach 6 Monaten eine kurze Wirksamkeitskontrolle.
Also Ingo, dann lass uns doch nochmal kurz zusammenfassen. Eine gute BGM-Mitarbeiterbefragung ist kurz, verständlich, freiwillig und datenschutzgerecht. Sie fragt zuerst nach Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen und erst danach nach Kursen und Gesundheitsangeboten.
Sie bewertet keine einzelnen Menschen, sondern sucht nach veränderbaren Bedingungen. Und sie ist niemals das Endprodukt. Ihr Wert entsteht erst, wenn aus Antworten gemeinsam beschlossene Maßnahmen werden.
Ja, unser Merksatz für heute lautet, nicht fragen, was die Beschäftigten noch besser aushalten sollen. Fragen, was der Betrieb besser gestalten kann.
Oder noch kürzer und auf den Punkt gebracht, erst fragen, dann handeln und anschließend zeigen, was sich verändert hat.
Ja, ihr Lieben, in den Shownotes findet ihr eine kompakte Checkliste für eure nächste Befragung. Schreibt uns gern, welche Erfahrungen ihr in euren Betrieben gemacht habt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt aufmerksam und gestaltet Arbeit so, dass Menschen darin langfristig und gut arbeiten können.
Ja, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge von Gesund Arbeiten, der BGM-Talk. Tschüss!
Tschüss!